Deutschlandfunk. Freistil.
Mann, Frau, Kind oder Kinder.
Schiefe Zukunft, man stellt sich das immer so vor, so ja, so mit Mann und zwei Kindern und so weiter und ein Hündchen, so nach dem Motto.
Mein Traum war eigentlich immer Familie. Irgendjemanden finden, mit dem, wo ich sagen kann, mit dem möchte ich zusammen alt werden. Und ja, dieses idyllische Traumbild, Bank vom Haus sitzen, in einem Sonnenuntergang beobachten.
Wir haben uns in der ersten Zeit natürlich auch viel drüber unterhalten, so über unsere Fantasien, wie das jetzt miteinander werden wird oder so. Und wir wollen beide unbedingt diese Familie leben.
Ich habe meinen jetzigen Mann kennengelernt in einer Art Notsituation. Seine damalige Familie brach so zusammen und er fragte mich ganz offen, kannst du dir vorstellen, mich und meine zwei Kinder aufzunehmen in dein Leben? Das war sehr blauäugig.
Familie an sich ist für mich ein negatives Wort eigentlich, da es diese Familie praktisch nie gab für mich, also jedenfalls nicht so in dieser harmonischen Geschichte, wie man das immer gerne hätte, ist Familie sehr, sehr schwierig für mich. Also ich sage immer, es ist meine biologische Familie. Es sind eben meine Eltern, mein Bruder und eben Tanten, Onkel, Cousinen. Zu denen habe ich aber eben auch zu eigentlich keinem von denen wirklich Kontakt. Und dann habe ich halt meine soziale Familie, mein Stiefvater und meine beiden besten Freunde.
Jetzt mit der Trennung, muss ich eigentlich wirklich sagen, ist das ganze Ding eigentlich wieder zusammengebrochen. Das ist jetzt halt geplatzt. Erschwerend, nein, nicht, ist das falsche Wort. Bemerkenswert ist halt die Konstellation, in der Sophie und ich jetzt leben. Ich sage immer, ich bin alleinerziehender Stiefdaddy.
Dass wir Erwachsenen beide oft das Gefühl hatten, so, wir sind ja eigentlich gar keine richtige Familie, wir sind ja hier nur irgendwie sowas Zusammengewürfeltes oder du und deine Kinder oder ne, so solche Sachen.
Sabi, die ihren Namen nicht nennen will. Svea und Jörn, die ihren Namen nicht nennen dürfen. Und Katharina Frass. Sie alle haben unterschiedliche Rollen in Patchwork-Familien. Als Stiefmutter, Stieftochter, Stiefvater und als Mutter von drei Kindern, von denen nur das jüngste von ihren jetzigen Partner stammt.
Von bösen Stiefmüttern und guten Co-Vätern. Geschichten aus dem Patchwork-Glück. Ein Feature von Jenny Ho.
Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.
Der erste Satz von Anna Karenina, dem berühmten Roman von Leo Tolstoi. Der russische Schriftsteller schrieb ihn vor 140 Jahren, aber er ist heute noch genauso wahr wie damals. Bloß, dass heute eine Familie nicht mehr automatisch aus Vater, Mutter und einem oder mehreren Kindern besteht. Längst sind unzählige andere Konstellationen selbstverständlich. Involviert sind leibliche Eltern, Stiefeltern, eigene Kinder und Stiefkinder. Es gibt Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien mit homosexuellen Elternteilen und das sogenannte Co-Parenting, also Elternschaft, die ohne eine Liebesbeziehung der Eltern untereinander funktioniert. Was alle diese Menschen verbindet? Sie haben sich für ein Leben in einer Familie entschieden. Die Besuche bei Patchwork-Familien führen fast immer an Küchentische. Das ist der Ort, wo sich alle Familienmitglieder treffen. Wo sie essen, miteinander reden, lachen oder streiten. Völlig egal, in welcher Konstellation sie zusammenleben. Die erste Station ist eine Altbauwohnung in Berlin-Friedrichshain. Die gemütliche Wohnküche von Katharina Frass und ihrer fünfköpfigen Patchwork-Familie.
Ja, möchtest du Toastbrot oder richtiges?
Wir sind da alle beide ziemlich blauäugig reingegangen. Das war so, dass ich mit dem Vater von Frederik und Finja, das ging für mich schon länger nicht mehr richtig gut. Wir hatten viele Probleme miteinander, wir Eltern. Ich war da ziemlich unglücklich. Und habe den Timo kennengelernt. Ja, wir haben uns verliebt. Und das habe ich meinem damaligen Partner auch gesagt. Dem ging das klar ganz schlecht damit. Das war in der Familie eine ziemlich heftige Situation. Also so ein Auf und Ab. Ich hatte das Gefühl, ich muss vor allem die Kinder aus der Situation rausholen und irgendwie in ruhigeres Fahrwasser bringen.
Katharina Frass ist Jahrgang 1972. Sie trägt einen Nasenring und kurze Haare. Die Diplompädagogin leitet das Familienzentrum Menschenskinder in Berlin.
Der Timo hatte eine ziemlich große Wohnung mit drei großen Zimmern. Und eins von diesen drei großen Zimmern war leer. Und da war meine Idee, okay, hier können wir erstmal unterkommen. Und eigentlich wollte ich dann für uns eine WG oder eine eigene Wohnung suchen. Und dazu ist das dann nie gekommen, weil das dann sich alles so, ja, gut ergeben hat.
Damals hatte Katharina Frass zwei Kinder, Frerik und Finja, die zu dieser Zeit 6 und knapp 2 Jahre alt waren.
Die erste Zeit war also so von hinten her betrachtet ganz schrecklich. Ich glaube, für Frerik war das auch ziemlich heftig.
Inzwischen ist Frerik 16.
Es war auf jeden Fall nicht allzu gut. Ich habe auf einer Matratze geschlafen und ja, es war auf jeden Fall eine ganz schöne Umstellung von Kreuzberg nach Friedrichshain. Und ich hatte halt keine Freunde mehr in der Gegend. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum wir jetzt woanders wohnen und warum ich nicht mehr bei meinem Vater wohne. Und ja.
Der frühere Mann von Katharina Frass hat ihr mit der Scheidung das Sorgerecht übertragen.
Das war jetzt nicht so ein Rechtsstreit, wie viele getrennte ehemalige Paare das haben, dass die Eltern irgendwie nur über Anwälte miteinander kommunizieren und an den Kindern rumgezerrt wird. Da war ich auch immer ganz froh drum, dass ich alle Entscheidungen alleine treffen konnte, die die Kinder betreffen und mich da nicht noch mit jemandem auseinandersetzen muss.
Es wird keine Statistik darüber geführt, wie viele Patchwork-Familien es in Deutschland gibt. Auch weil es unmöglich ist, alle Konstellationen zu erfassen. Aber nach der Kernfamilie und den Alleinerziehenden sind sie die dritthäufigste Familienform. Geschätzt liegt ihr Anteil bei rund 15%. In Großstädten wie Berlin bei 30%.
Finja war knapp 2, als wir weggegangen sind. Und die hat ihren Vater seitdem nie wieder gesehen. Der wollte nie einen Kontakt zu ihr haben. Und als sie ihm einmal zum Geburtstag gratulieren wollte, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, hast du mit ihm telefoniert. Und Finja wollte auch was sagen. Und dann hat er gesagt, er muss jetzt ganz schnell weg und hat aufgelegt.
Eigentlich würde man jetzt gerne die Perspektive der anderen Seite hören. Aber das geht nicht. Das ist etwas, was einem in vielen Patchwork-Familien begegnet. Die Abwesenheit einzelner Familienmitglieder. Mal ist es der Vater, dann die Mutter oder ein Kind, das keinen Kontakt möchte. Die Verletzungen sind zu groß.
Das beschäftigt mich bis heute, dass ich manchmal denke, so, ich habe meinen Kindern den Vater weggenommen, aber es gab ja Gründe, warum ich den Schritt gegangen bin. Auch wenn ich drüber nachdenke, wäge ich das immer so ab und komme auch immer wieder zu dem Schluss, nee, für mich gab es damals keine andere Möglichkeit.
2009 wurde dann Svea geboren, das gemeinsame Kind von Katharina und Timo.
Was ich aber toll finde, ist, dass die großen Geschwister nie dieses Halbschwestern-Thema aufgemacht haben. Die Einzige, die das Thema mal aufgemacht hat, war die Svea selber, die Jüngste, die irgendwie mal bei einer Freundin erzählt hat, eigentlich wäre sie ja Einzelkind, weil sie die Einzige ist, die mit beiden Elternteilen zusammenlebt.
Eigentlich wollte ich ja einen kleinen Bruder, aber ja gut, eine Schwester tut's ja auch. Ja, ich habe mich eigentlich gefreut und ja, das war wie gesagt nie wirklich ein Thema für mich. Also es ist halt meine kleine Schwester. Und ja, ich sage auch nicht, es ist meine Halbschwester oder so.
Also für Timo ist das auch so, das ist schon ein großer Unterschied für ihn zwischen meinen Kindern und unserem Kind. Also so von seinem Gefühl, was er für seine eigene Tochter hat. Timo hat eine Rolle in unserer Familie, übernimmt auch Verantwortung, der ist auch in vielen bei uns, aber der ist nie Freriks Ersatzvater geworden oder so. Und für Finja auch nicht. Also für mich ist das ein ganz großes Problem.
Timo möchte dazu nichts sagen. Er sitzt deswegen auch nicht mit am Küchentisch.
Ich glaube, ihn beschäftigt das auch immer wieder, aber für ihn ist es eher so, naja, es ist halt so. Und für mich war das ganz lange ganz doll Thema. Ich habe mir ganz lange den Timo als Ersatzvater für Frerik gewünscht, vielleicht sogar viel mehr als du. So.
Die erste Zeit habe ich mich gar nicht mit ihm verstanden. Und ja, mittlerweile, also nach einer Zeit habe ich mich halt damit abgefunden und ich mag ihn auch, aber wir haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun. Also wir reden eigentlich eher nur so das Nötigste.
Schönen guten Tag, kommen Sie bitte rein.
Hallo.
Hallo.
Eine andere Altbauwohnung, diesmal in Berlin-Moabit. Dr. Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut mit Schwerpunkt Paartherapie.
Wir gehen jetzt rüber in den Therapieraum. So, das ist jetzt hier der Patientensessel eine für mich völlig ungewohnte Situation, weil ich jetzt über mich nachdenke und reflektiere.
Ein schlichter Raum. Drei Sessel, eine Stehlampe, eine Packung Taschentücher. Wolfgang Krüger nimmt heute ausnahmsweise die Perspektive des Patienten ein. Als Stiefvater hatte er lange große Probleme mit seiner Stieftochter.
Das war bereits am ersten Tag, als ich dann die Wohnungsschlüssel hatte und dass ich merkte, ich stieß dort auf eine frühpubertierende Tochter, die mir ganz klare Ansagen machte und die sehr schnell mir sagte, Wolfgang, hier ist einer zu viel und das bist du oder nimm es nicht persönlich, aber ich finde, du störst. Das kam jeden zweiten, dritten Tag von ihr.
Das Mädchen, Katharina, war damals 9.
Solche Ansagen, das fand im Vorübergehen statt, als ob sie mir wie eine kleine Schlange so das zuzischelte. Viel Gespräch gab es im Grunde nicht, weil Katharina, sie war immer bestrebt, dass möglichst überhaupt gar keine Begegnung stattfand. Sie hat mich möglichst ignoriert. Also ich stand mit dem Rücken zur Wand. Und mir war klar, ich muss diese manchmal aufsässige Kröte davon überzeugen, dass meine Anwesenheit auch für sie gut ist.
Das war vor gut 20 Jahren.
Ich komme aus einer Familie, in der es nie offenen Streit gab. Also eine geradezu harmoniekranke Familie. Ich habe damals einem Freund gesagt, du, ich muss lernen, mich hier anders durchzusetzen. Sonst gehe ich da im Grunde unter. Und ich brauchte normalerweise immer 3 Tage, um zu antworten und 4 Tage, um dann wieder einzulenken. Und da war mir klar, also ich musste das lernen, innerhalb von 4 Sekunden zu reagieren und dann innerhalb einer Minute wieder nachzugeben.
Mein 7-Punkte-Plan gegen Wolfgang. Besitze die Fernbedienung und technische Geräte und gib sie nicht heraus, wenn du darum gebeten wirst. Blockiere stets das Bad am Morgen. Zeige ihm immer, wie peinlich er ist. Sprich über die tolle Zeit, als es ihn noch nicht gab und man noch eine richtige Familie mit leiblichen Eltern war. Lobe ihn niemals. Gib nur deinen richtigen Familienmitgliedern herzliche Umarmungen. Gib nicht nach. Du bist die Nummer 1 im Haus.
Den Plan hat Katharina Münzer damals zusammen mit ihren Schulfreundinnen ausgeheckt. Wolfgang Krüger hat ihn in dem Buch abgedruckt, das er zusammen mit seiner Stieftochter über ihre Erfahrungen geschrieben hat. Überleben in der Patchwork-Familie, erschienen bei Books on Demand. Katharina Münzer lebt inzwischen in Dänemark. Sie und ihr Stiefvater haben jetzt seit Jahren ein sehr enges Verhältnis.
Wir sind in den Filmpark Babelsberg gefahren, ziemlich zum Anfang. Und ich war stolz geschwellt, ich Familienvater mit Brieftasche und ich lade die alle ein und eine Freundin von ihr war noch mit dabei und ich dachte, jetzt kommt der große Familienausflug, es ist meine Stunde quasi, ich bin hier der Vater. Und Katharina hat mir dann gesagt, ich solle mich anstellen bei einem U-Boot, damit die lange Schlange, damit man dann rechtzeitig reinkommt und die waren dann nicht da. Und dann habe ich mich wieder hinten angestellt und genau in dem Augenblick kommt sie und sagt, du taugst ja eigentlich zu gar nichts. Und das habe ich nicht auf mir sitzen lassen und habe ihr dann gesagt, dass bei ihr wohl jede Erziehung versagt hätte. Naja, und das war der einzige und letzte Familienausflug, den wir je gemacht haben.
Schon auf der Hinfahrt war ich total von ihm genervt. Er stellte meiner Freundin viele Fragen, typisch Therapeut halt. Endlich in Babelsberg angekommen, zeigte sich bald, dass es überall lange Warteschlangen gab. Ich platzierte Wolfgang genau an seinem Punkt in der Warteschlange, damit nichts schief ging. Mit meiner besten Freundin und meiner Mama machte ich mich auf, ein Eis zu kaufen. Als wir zurückkamen, war Wolfgang in der Schlange nach hinten gerückt und nicht nach vorn. Das konnte doch nicht wahr sein. Dieser Typ stellt immer merkwürdige Fragen und macht sich wichtig, aber er kann sich noch nicht einmal vernünftig in einer Schlange anstellen.
Die Perspektive von Katharina.
Das mag heutzutage erstaunen im Nachhinein, aber ich habe mir diese Familie gewünscht. Ich war in dem Alter von Mitte 40, wo ich für mich im Leben fast alles erreicht hatte. Und ich war reif für Familie. Ich habe mir das verdammt nochmal gewünscht und habe den Erfolg unbedingt haben wollen. Also, dass ich jetzt so eine Tochter bekam, das fand ich irgendwie großartig und ich habe beschlossen, durchzuhalten.
Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach: Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hündlein unterm Tisch geht's besser. Dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Dass Gott erbarm, wenn das unsere Mutter wüsste. Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen.
Das Problem ist, dass es in sämtlichen Märchenbüchern noch drin steht. Und in diesen Märchen ist die Stiefmutter immer die Böse. Es gibt kein deutsches Märchen mit einer guten Stiefmutter.
Susanne Petermann aus Bremen betreibt den Stiefmutterblog, ein Online-Magazin für Patchwork und sogenannte zweite Familien. Sie hat außerdem das Buch »Du hast mir gar nichts zu sagen, Stiefmutter sein ist nichts für Feiglinge« geschrieben. Sie ist selbst Stiefmutter.
Und wenn sich die Eltern dann irgendwann trennen, dann ist das große P in den Augen da. Ne? Dann erstmal Panik und es heißt, ach hey, eine Stiefmutter.
Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen waren. War ihnen nachgeschlichen, heimlich, wie die Hexen schleichen, und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Als sie nun ein Brünnlein fanden, das so glitzerig über die Steine sprang, wollte das Brüderchen daraus trinken, aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach: Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Da rief das Schwesterchen: Ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißest mich.
In Frankreich heißt es zum Beispiel La Belle Mère, das ist die schöne Mutter. Vielleicht, weil die zweite Frau jünger ist und vielleicht etwas hübscher als die erste, ich habe keine Ahnung. Und ist ja eigentlich sympathischer als bei uns. Ne?
Im englischsprachigen Raum ist man beim Begriff Stiefmutter neutraler. Dort heißt es Stepmother oder Stepfather. Wobei Step neben Stufe und Schritt auch Steigbügel oder Trittbrett bedeutet.
Ich habe geheiratet, einen Mann mit 3 Kindern. Ich bin komplett vorurteilsfrei in diese Beziehung reingegangen. Ich bin nicht blauäugig reingegangen. Ich habe mir schon überlegt, wie ist es, einen Mann mit 3 Kindern kennenzulernen. Und ich habe auch abgewartet, bis ich alle 3 Kinder kennengelernt habe.
Die Kinder waren damals schon fast erwachsen. Die Älteste war schon aus dem Haus.
Es war ein sehr herzliches, ein sehr nettes Verhältnis. Die Trennung der Eltern lag lange Zeit zurück. Die Mutter hatte bereits neu geheiratet. Also ich war jetzt auch nicht irgendwie jemand, der in die Beziehung der Eltern, in die Familie eingebrochen war. Umso mehr hat es mich dann ja aus den Socken gehoben, als dann die Probleme auftauchten. Und es gab bei uns einen Kontaktabbruch von der ältesten Tochter, als wir heiraten wollten. Und das hat mich komplett überrascht. Also ich habe im Leben nicht mit sowas gerechnet. Man akzeptiert das über die Jahre, aber es bleibt ein ewiger Dorn. Das tut weh.
Das war 2012.
Es ist natürlich ganz, ganz schwer, wenn man mittendrin steckt in so einer Familientragödie, nenne ich das mal, ist es sehr schwer, das von sich selbst zu trennen. Man steht auch eben ganz oft mit seinen Problemen ganz alleine. Man kann als Stiefmutter wenig Verständnis erwarten im Umfeld, weil eigentlich kommt der klassische Satz, ja, du hast doch gewusst, dass er Kinder hat. Du hast doch gewusst, was auf dich zukommt. Du hast dir das doch so ausgesucht. Und das ist natürlich total Kokolores und Quatsch. Das hat sich keine so ausgesucht, wie es irgendwann kommt.
Im Germanischen bedeutete das Adjektiv Stief ursprünglich beraubt, verwaist, abgestumpft.
In der Regel ist es so, dass die Mutter des Kindes die Zügel in der Hand hat und den längeren Hebel eben bedient. Die kann dann einfach sagen, nee, dann kommen die Kinder am Wochenende nicht, dann sind die krank. Oder die macht die Tür nicht auf, wenn der Vater die Kinder abholen will. Oder die Kinder sind dann bei der Oma, hatte ich dir doch gesagt, hast du bestimmt vergessen. Wenn man sich nur noch fremdbestimmt fühlt, wenn man nur noch das Gefühl hat, die Ex bestimmt mein Leben, die Ex bestimmt meinen Urlaub, die Ex bestimmt meine Freizeitplanung, dann wird es ungut.
Auf ihrer Webseite stiefmutterblog.de veröffentlicht Susanne Petermann auch regelmäßig Beiträge von Betroffenen zu unterschiedlichen Themen.
Ich bin gescheitert. Wie konnte das passieren? Ich bin kein Feigling, ganz im Gegenteil. Ich bin äußerst tapfer und war optimistisch, sowohl die Beziehung zu meinem Mann als auch zu seinen Kindern und mir selbst zu meistern. Auch wenn es nie einfach war in unserer Patchwork-Familie. Im Nachhinein bin ich sicher, dass ich die Verliererin bin, weil ich niemals in dieser Zusammensetzung gewinnen konnte.
Nachfrage bei der Verfasserin des Postings. Sie nennt sich Sabi, lebt seit 19 Jahren in Deutschland und will anonym bleiben, weil sie fürchtet, dass ihre Geschichte ihrem Ansehen als Künstlerin schaden könnte.
Ich habe meinen jetzigen Mann kennengelernt in einer Art Notsituation. Seine damalige Familie brach so zusammen und er fragte mich ganz offen, weil er sich auch in mich verliebt hatte, kannst du dir vorstellen, mich und meine zwei Kinder aufzunehmen in dein Leben? Sofort ja. Dass man zusammen was Gutes und Schönes baut, war meine Idee. Das war sehr blauäugig.
Die zwei Stiefkinder verbrachten nach dem Wechselmodell jeweils eine Woche bei ihrer Mutter und eine Woche bei ihrem Vater. Einem neuen Grundsatzurteil zufolge kann dieses Modell künftig auch gegen den Willen des Ex-Partners durchgesetzt werden.
Da war das so, dass sie wirklich sehr krantig waren. Und ich habe dafür sehr lange gebraucht, um das zu reflektieren, woher das kam. Diese Vergleiche mit Mama zum Beispiel, das war dann immer so, aber Mama würde das so machen. Mama hat das so gemacht und jetzt, du bist ja nicht unsere Mama quasi und du hast hier nichts zu sagen. Abgesehen davon, du kannst ja auch woanders hingehen. Das ist nicht dein Platz.
Rückblickend kann ich nicht mehr genau sagen, wann ich gescheitert bin und alles zusammenbrach. War es, als ich meine Tochter gekriegt habe? Jeden Tag gehe ich meine Erinnerungen durch.
Ich bin selber Mutter geworden vor 5 Jahren. Ich war auch natürlich im 7. Himmel. Und in der Schwangerschaft waren beide Kinder sehr positiv und sie haben sich beide sehr gefreut. Ich dachte, wir sind jetzt eine ganz große Familie. Zu 5.
Instinktiv spürte ich, dass die Kinder mit der Situation überfordert waren. Sie wurden sehr fies, sehr lügnerisch und hinterhältig. Sie haben gemeinsam gegen mich gearbeitet und haben gemeinsam ihren Vater manipuliert. Mein Mann hat sich alles angehört und mich dann so zur Rede gestellt, dass ich aus allen Wolken fiel. Wo war sein Vertrauen? Er hätte mich doch kennen müssen.
Er hatte immer diese Position angenommen. Guck mal. Versteh doch mal, siehst du es nicht? Verstehst du nicht, was sie dir eigentlich sagen wollen? Wieso kannst du das nicht?
Aus Sabis Sicht wurde die Beziehung zwischen ihrem Mann und ihr immer schlechter.
Zum Schluss kamen so viele Mobbings von den Kindern, dass es für mich immer enger und enger wurde. Egal, was ich machte, egal, was ich sagte, egal, wie ich guckte, immer suchten sie einen Fehler bei mir und berichteten den dem Papa.
Dann irgendwann mal bekam ich diesen Brief von meinem Mann nach dem letzten Sommerurlaub, dass ich bitte ausziehen soll, weil er das nicht mehr erträgt, dass er an seiner Seite eine Frau hat, die ihn verachtet. Das war wirklich zum ersten Mal eine Wahrheit, was er ausgesprochen hat.
Ich habe irgendwann angefangen, diesen Mann zu verachten. Da waren ihm gegenüber Gefühle, von denen ich zuvor keine Ahnung hatte, dass sie existierten. Aggression, Wut, Hass und richtiger Ekel. Diesen schönen Mann, der die Liebe meines Lebens war, habe ich richtig eklig gefunden.
Ich bin selber gescheitert als Stiefmutter, aber ich sehe mich auch in der Ehe mit meinem Mann wirklich gescheitert, weil er mit seinem eigenen schlechten Gewissen zu kämpfen hatte, weil mein Mann niemals zu mir stand, weil ich alles alleine machen musste, weil er eine Art Verlängerung von diesen Kindern und von der Ex-Frau wurde und weil mein Mann mir diese Aussage erteilt hat, egal was sie machen, was sie sagen, ich werde immer zu meinen Kindern stehen. Und da wusste ich, da hast du nichts mehr zu suchen.
Ganz viele Männer schaffen den Spagat nicht, von dem leiblichen Kind aus der getrennten Beziehung, ja, ich sage mal, diesen Fluch der Trennung wegzunehmen. Viele Väter denken, sie müssen jetzt, weil es ein Scheidungskind ist, doppelt so viel schenken, doppelt so viel Aufmerksamkeit geben, doppelt so viel hinterherlaufen, bespaßen und in Zoo gehen. Und hast du nicht gesehen?
Susanne Petermann verfolgt die Geschichte von Sabi schon lange. aber sie kennt auch unzählige andere.
Und der Grund dafür, ich rede ja auch sehr viel mit Vätern, dass die Männer eine unglaubliche Angst haben, ihr Kind sonst zu verlieren. Den Kontakt zu verlieren, dass die Kinder dann nicht mehr kommen wollen, wenn es irgendwelche Regeln gibt oder wenn es Verbote gibt.
Bestandsaufnahme. Es ist kompliziert. Für alle Beteiligten. Schlechtes Gewissen, emotionale Verletzungen, Rangeleien um Anerkennung, Vorwürfe, Streit. Und dann ist da noch die Sache mit dem Geld.
Man soll nicht glauben, dass die Familien, in denen viel Geld da ist, dass die keine Probleme haben. Da geht es nur um noch mehr Geld. Geld ist eins der größten Themen im Patchwork. Geld wird ja auch oft gleichgesetzt mit Liebe. Das heißt, ich kaufe dir etwas und wenn das ein teures Geschenk ist, habe ich dich lieber, als wenn das ein ganz billiges Geschenk ist. So wird es ja auch Kindern heute oft vermittelt. Also wenn ich mir von Stiefmüttern manchmal anschaue, was die Wunschliste ihrer Stiefkinder, Bonuskinder, wie immer man sie nennen möchte, zu Weihnachten oder zum Geburtstag ist, da falle ich manchmal wirklich vom Glauben ab. iPhone 7 plus eine PlayStation plus irgendwie ein Führerschein plus.
Na, das Thema Geld ist ein Stellvertreterthema.
Wolfgang Krüger, der Therapeut.
Wir neigen dazu, wenn wir eifersüchtig sind, wenn wir empfindlich sind, dass wir das nicht aussprechen, sondern wir suchen uns sachliche Themen, wo wir das unterbringen können und müssen damit unsere Eifersuchtsgefühle nicht preisgeben.
Jeder Mutter wird ganz klar unterstellt, wenn sie sagt, nein, ich möchte, dass mein Kind nur ein oder zwei Spielzeuge zu Weihnachten bekommt, dass sie damit etwas Gutes für das Kind im Auge hat. Wenn eine Stiefmutter sowas sagt, wird ihr ganz schnell unterstellt, dass sie es nicht gut mit dem Kind meint, sondern dass sie dem Kind nur nichts gönnt.
Der Vater wird ja jetzt nicht offen sagen zur Tochter, du, ich vermisse dich und ich habe Angst, du gehst mir verloren. Über solche Dinge spricht man normalerweise nicht. Und dann wird über Sachliches, wird das eben da quasi ausgetragen. Und dann wird quasi um das Geld gekämpft. Aber im Hintergrund stehen dann doch immer diese Defizitgefühle, diese Eifersucht, dieses Gefühl, werde nicht mehr so wichtig genommen.
Eine Bewährungsprobe ist, wenn in der neuen Familie das erste Kind zur Welt kommt. Viele Frauen denken, so, jetzt werfe ich meine eigenen Gene in die Arena, jetzt bin ich gleichberechtigt. Es kann so sein, aber es muss nicht so sein. Es ist rein rechtlich nicht so, es heißt zwar, alle Kinder sind gleichberechtigt, auch vom Unterhalt her, aber de facto wird meistens im Sinne der ersten Familie entschieden bei der Unterhaltsverteilung.
Vor 1977 waren Ehefrauen gesetzlich zur Führung des Haushalts verpflichtet. Mit der Reform des Ehe- und Familienrechts wurde die Hausfrauenehe abgeschafft.
Und es heißt dann ja, beim Kind in der neuen Familie kann der Vater ja Naturalunterhalt zahlen, als ob der auf dem Baum wächst im Garten, ne?
Bei einer Scheidung gab es ab sofort nicht mehr einen Schuldigen und einen Unschuldigen, sondern es wurde das sogenannte Zerrüttungsprinzip eingeführt. Es ging also nicht mehr darum, wer wen betrogen hat oder ob die Hausfrau etwa nicht regelmäßig gekocht hat, sondern nur noch darum, dass man nicht mehr miteinander leben kann.
Man hat geglaubt, dass das mit den Kindern ähnlich funktioniert. Hat es aber nicht, weil das ganze Scheidungsdrama, was früher da war, dass zwei erwachsene Menschen ihre dreckige Wäsche gewaschen haben, passiert jetzt auf dem Rücken der Kinder. Es geht an den Realitäten vorbei, weil wir so tun, als ob die Mütter immer noch in der Hausfrauenehe von vor 77 leben. Es wird überhaupt nicht eingerechnet, dass die Frauen heute selber arbeiten. Es wird zum Beispiel bei dem Unterhaltspflichtigen wird abgezogen, wenn er in einer Lebensgemeinschaft lebt, weil es heißt, ja, dann kann er ja mehr Geld für seine Kinder zahlen. Es wird aber nie weniger an die Kinder überwiesen, wenn die Mutter wiederum in einer Lebensgemeinschaft mit einem neuen Mann lebt. Da könnte man genauso gut sagen, ihre Kosten verringern sich. Wenn in einer normalen Familie zwei Kinder sind und es kommt ein drittes, dann ist klar, dann gibt es für alle ein bisschen weniger. In einer Trennungsfamilie würde ein deutscher Richter sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall.
Ja, ich koche gerade. Ich mache Blumenkohlauflauf.
Für mich.
Wieder eine Küche.
Ja, wenn ich alle Teller...
Wieder ein Küchentisch. Ja. Diesmal ist es der von Svea und ihrem Stiefvater Jörn, in ihrer gemeinsamen, noch nicht ganz fertig eingerichteten Wohnung in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen.
Ich gehe auf keinen Fall zurück nach Hause. Der einzige Grund, warum ich freiwillig dahin fahren würde, wäre meine Katze. Das ist mein Baby.
Svea ist Jahrgang 2000. Sie raucht. Sie trägt ein T-Shirt einer Punkband. Sie will nicht mehr bei ihrer leiblichen Mutter wohnen.
Ich sage immer, ich bin alleinerziehender Stiefdaddy. Ja, es kam so, meine Nochfrau ist am 19.03. letzten Jahres, hat sie die Wohnung verlassen. Sie musste in der Reha, ist aber 3 Wochen vorher schon in ihr Elternhaus gefahren. Jo, Svea war dann in der alten Wohnung, war ein freistehendes Haus, alleine mit Hund, Katze und 2 Ratten. Ich habe damals schon in Salzgitter gearbeitet, das sind etwa 175 Kilometer von hier. Jo, das ist dann so gelaufen. Svea hatte keinen finanziellen Unterhalt, keinen vernünftigen. Wir wussten nicht weiter.
Zu ihrem leiblichen Vater hat Svea schon länger keinen Kontakt. Von ihrer Mutter wurde sie insgesamt 10 Wochen alleine gelassen.
Ich hatte meiner Frau gesagt, wenn das funktionieren soll, brauche ich einen Haufen Vollmachten. Also Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsvorsorge und so weiter und so fort, dass überhaupt ein vernünftiges Leben organisiert werden kann. Die wurden mir verweigert. Dann kam in Anführungszeichen der Abschiedsbrief.
Wir sind dann zum Familiengericht, haben die beiden Anträge gestellt. Also auf Entziehung des Sorgerechts und was war das zweite?
Barunterhaltszahlung. Das sind 1666 und 1612, die Paragraphen. Und Svea und ich haben dann, es war im Sommer dann, haben wir dann auf der Terrasse gesessen, war wunderschöner Abend bis morgens um 4, haben unheilig gehört und haben dann erstmal uns die Frage gestellt, hör mal, Svea, was möchtest du eigentlich? Hat Svea gesagt, okay, ich möchte hier meine Ausbildung, es geht noch um 1 Jahr Schule, zu Ende machen. Ich möchte hier meinen Freundeskreis nicht aufgeben. No, und dann habe ich zu ihr gesagt, so, und jetzt unterstütze ich dich. Und damit ist das Ganze ins Rollen gekommen.
Eine Konstellation wie die von Svea und Jörn ist im deutschen Recht nicht vorgesehen. Ein minderjähriges Mädchen darf nicht einfach so bei ihrem Stiefvater leben. Er gilt als Fremder. Nach einer Odyssee zu Ämtern, Anwälten und Gerichten ist ein gerichtlicher Vergleich geschlossen worden, der das ausnahmsweise gestattet.
Im Endeffekt war es der Grund, dass sie immer häufiger ausgerastet ist. Also sie hat mich nicht geschlagen oder so, sondern einfach auch das Verbale. Wo bei mir aber eben der Punkt ist, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Durch die ganze Familiengeschichte, wo es eben genauso war, dass meine leiblichen Eltern eben sehr starke Auseinandersetzungen immer wieder hatten. Dann später auch meine Mutter mit meinem Bruder. Da war ich 3, 4 rum und davon habe ich eben die PTBS. Deswegen kann ich das einfach nicht ab, wenn sich in der Familie gestritten wird. Ich kriege dann wirklich Zusammenbrüche und dementsprechend konnte ich das nicht mehr.
Svea ist deswegen schon seit vielen Jahren in Therapie. Ursache für eine posttraumatische Belastungsstörung ist ein psychisches Trauma. Symptome können sein Teilamnesie, Depressionen, Bindungs- und dissoziative Störungen, Sucht, selbstverletzendes Verhalten.
Es ist leider sehr viel Fassade. Es ist leider auch die PTBS. Ich habe auch PTBS diagnostiziert, allerdings aus anderen Gründen. Bei mir waren es Überlastungsreaktionen bei fliegenden Familienangehörigen.
Jörn hat jahrelang seine Mutter gepflegt, nachdem sie an der schweren Nervenkrankheit ALS, amyotropischer Lateralsklerose, erkrankt war. Danach musste er selbst in Therapie.
Und wenn Svea von Flashbacks redet oder auch die Paranoia, sie braucht es mir nicht erklären, ich weiß, was sie meint. Und das Gemeine bei PTBS ist halt, man sieht den Leuten es nicht an. Fassade hochhalten, funktionieren, bis zum Teufel komm raus und dann irgendwann zusammenbrechen, wenn man alleine ist.
Ich denke mir da manchmal auch von wegen, ich bin jetzt 17 Jahre alt und eigentlich sollte ich mich jetzt voll auf mein Abitur konzentrieren. Aber ich schlage mich eher mit Anwälten rum und mit Rechnungen.
Sagen wir mal so, Svea hat eine Zeit lang selbstverletzendes Verhalten gezeigt.
Das war davor
und in der Zeit, wo wir hier eigentlich zusammen sind, ist das eigentlich nicht wieder vorgekommen. So dieses selbstverletzende Verhalten ist eigentlich so Hilferuf, was ich so gesehen habe. Und dass wir einfach so diese Kontinuität und die Sicherheit fehlt.
ich glaube, der Pädagoge würde sagen, fehlendes Urvertrauen, was kaputt gegangen ist.
Wenn ich mich wirklich auskotzen will und wirklich sauer bin oder so, dann höre ich wirklich Punk. Allerdings höre ich halt auch dann meistens sehr politischen Punk, weil ich auch politisch sehr weit links eingestellt bin und auch relativ häufig dann so rumlaufe.
Irgendwo war ich zwischenzeitlich auch finanziell ziemlich am Poller.
Jörn wurde 1968 geboren und ist kinderlos. Er hat Elektrotechnik und Maschinenbau studiert und arbeitet als Analyseexperte im Automobilbereich in 180 Kilometern Entfernung.
Im Prinzip habe ich seit Februar einmal meine Monteurswohnung finanziert und ab 1.6. noch zusätzlich diese Miete hier. Und wenn dann noch jeden Monat 600 Euro Benzin dazukommen, dann bleibt nicht mehr viel zum Leben. Und wenn dann die Unterhaltsschlachten losgehen und der Anwalt mal gerade 800 Euro Vorschuss haben will, dann wird der Betrag auf dem Girokonto immer größer, aber nicht mit positiven Vorzeichen, sondern mit negativen Vorzeichen.
Ich kriege ja Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe zum Glück, aber da war es auch schon ein Theater, das erstmal zu beantragen, weil das müssen auch wieder die Erziehungsberechtigten unterschreiben. Das heißt, ich war dann beim Anwalt und dann von wegen, ich habe da mal ein Problem. Ich würde ganz gerne meine Mutter verklagen, aber ich glaube nicht, dass die dafür zahlt.
In Deutschland ist es so geregelt, wenn ein Minderjähriger die Eltern auf Zahlung von Unterhalt verklagen will, müssen die Eltern zustimmen.
Es wird offenbar davon ausgegangen, dass die Eltern kooperieren, auch wenn sie verklagt werden.
Der Bedarfssatz könnte vom Jugendamt errechnet werden, aber nur auf Antrag eines Erziehungsberechtigten. Das heißt, der Erziehungsberechtigte muss den Antrag stellen, dass der Bedarfssatz ausgerechnet wird, dass wer was in der Hand hat, um die Forderung erstmal zu beziffern. Davon hat Svea noch kein Geld. Svea ist über 16, Jugendamt geht nicht in Vorleistung, AGE. Netter Gedanke. Die AGE würde in Vorleistung gehen, aber nur auf Antrag eines Erziehungsberechtigten. Das heißt, der Erziehungsberechtigte müsste den Antrag stellen, dass die AGE in Vorleistung geht, um anschließend von der AGE regressiert zu werden.
Komm mal her. Komm mal her, Zicke.
Na, komm her. Ich nehme natürlich das ganze Stroh hier mit. Gut, dass die Unterlage noch drunter ist. Ja, das ist die große.
Komm her.
Ne? Aldo. Beides total liebe Tiere. Wenn ich dann eben abends halt auch einfach mal ein bisschen alleine bin und dann hole ich mir die einfach raus und sitze dann auf dem Sofa mal mit den beiden so und ja, fängst du schön an zu knuspern, ne? Es ist halt so dieses Knuspern, das machen alle Nager.
Die zwei Farbratten Clara und Zora leben in einem selbstgebauten Käfig im Wohnzimmer.
Das war das Weihnachtsbastelprojekt, weil uns war alles andere nur nicht nach Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir haben bis Heiligabend, 16 Uhr, hier mit der Kreissäge rumhantiert. Und jo, haben diesen riesen Rattenkäfig halt mit 2,30 Meter Höhe, 70 cm Breite und 50 cm Tiefe gebaut. Und jo, Ziel war eigentlich, dass wir mal schöne Erlebnisse, Weihnachten und Erinnerungen generieren, wo man sich gerne mal dran zurückerinnert.
Sora heißt auf Japanisch der Himmel. Und das fand ich ganz, ganz schön, wenn man sich sie mal anguckt. Sie hat am Kopf nur so zwei dunkle Flecken. Und ich fand das im Moment so für die Situation auch ganz passend. So von wegen, okay, heller Himmel, aber es sind eben doch immer ein paar dunkle Wolken da.
Ich habe gesagt, als ich Sveas Mutter geheiratet habe, ich bin angekommen.
Das war 2011. Das erste Kennenlernen von Svea und Jörn war 3 Jahre früher gewesen.
Ich war da relativ entspannt gewesen. Klar, neugierig so, aber jetzt mal gucken, ne? Und meine Mutter, die war völlig am Rad gedreht, also wirklich wie so ein frisch verliebter Teenager. Das war ganz, ganz schlimm. Ich weiß noch, dann, ja, sie ist dann, ja, in einer halben Stunde kommt er. Sie noch ins Bad getobt, sich noch aufgehübscht wie sonst was. Ja, und dann kam er dann irgendwann hoch, also von außen dann auch rum, so völlig, völlig selbstverständlich, wo ich dann schon so, kennt er sich hier aus oder was ist hier los? Ja, und dann kam er da an in normale Jeans, seine Boots an, dann ärmelloses Top und das Erste, was mir dann aufgefallen war, war sein Tattoo. Da war es bei mir dann schon, okay, schon mal gleich sympathisch.
Oh, Mann, war ich nervös. Ich wusste es, wer ist da. Ich hatte auch Fotos von ihr gesehen. Und ich dachte, Kinder sind in der Beurteilung ziemlich brutal. Hoffentlich versagst du nicht. Das waren so meine Gedanken.
ist jetzt halt geplatzt. Wenn ich Svias Mutter hassen würde für das, was passiert ist. Ich sage jetzt nicht, was sie mir angetan hat. Ich will ja auch keine Schuldzuweisung jetzt geben. Einfach nur völlig wertneutral für das, was passiert ist. Wenn dem so wäre, wäre ein Zusammenleben mit Svea überhaupt nicht möglich.
Wir haben es am Anfang tituliert als Chaos-WG hier. Ich weiß nicht, wie ich das Verhältnis beschreiben soll. Es ist eigentlich
freundschaftlich
miteinander.
Ich werde mir wohl ein zweites Tattoo machen lassen.
Links habe ich so einen Wolf.
Und ich wollte mir rechts auch wieder einen Wolf stechen lassen. Allerdings mit einem kleinen Welpen.
Ein Donnerstagnachmittag in Berlin-Neukölln. Gianni Bettucci ist auf dem Weg, um seine Tochter Mila von der Tagesmutter abzuholen.
Und morgen, es gibt einen Tennis, Geburtstag. Party! Party! Ja!
Also ich habe vor einem Jahr eine Schwule Daddy-Gruppe gegründet, und die, weil das hat mir ein bisschen gefehlt, einen Austausch mit Vätern, die in der gleichen Situation leben. Weil, also als ich Mila gehabt habe, ich kannte niemand. Und deswegen, ich habe mich ein bisschen so einsam gefühlt. Ne? Wir sind ein bisschen Pioniere. Und es gibt schon viele Probleme.
Gianni Bettucci ist Jahrgang 1974. Er stammt aus Florenz und lebt seit 16 Jahren in Berlin. Er ist Schauspieler und arbeitet als Manager einer Clown-Truppe. Er lebt mit seiner Tochter und deren Mutter in zwei nebeneinander liegenden Wohnungen in Neukölln.
Das ist die Küche jetzt mit großem Tisch. Das war mein Wunsch. Das ist der gemeinsame Raum, wo alle sich treffen sozusagen. Deswegen, in einem Italien-Konzept brauchte man, wie bei meinen Großeltern, einen langen Tisch, wo man alle zusammen essen kann.
Die Wohnungen wurden erst vor kurzem durch einen Wanddurchbruch zusammengelegt. In der Mitte befindet sich jetzt die Gemeinschaftsküche.
Und auf eine Seite kommen in meine Vorstellung die Freundinnen von Christine, und von dieser Seite kommen die Freundinnen von mir. Normalerweise sind eher so Lesben, und bei mir kommen die Schwulen. Und dann zum ersten Mal wahrscheinlich in ihrem Leben, sie treffen sich hier, weil Lesben und Schwulen treffen sich nicht so gerne. Man denkt, sie haben was gemeinsam, aber genau das Gegenteil. Christine und ich sind sehr offen sozusagen, was das angeht. Selbstironisch auch, das ist wichtig. Deswegen, also, wir mögen das, wenn sie sich mischen.
Gianni Bettucci und Christine Wagner sind homosexuell. Sie haben sich zusammengetan, weil sie ein Kind wollten. Vor gut 3 Jahren zeugten sie Mila, ohne Sex und ohne künstliche Befruchtung, sondern mit Hilfe einer Spritze.
Ich glaube, das war mein zweites Gedanke, als ich mein Coming Out gemacht habe. Es war der erste Gedanke, wow, ich bin schwul. Und ja, ich habe mich dafür entschieden, schwul zu sein. Mein zweiter Gedanke, das bedeutet, ich werde kein Kind haben. Das war ein wow, ouch, Moment. Weil natürlich damals eine Idee hat die andere sozusagen gecancelt. Und dann nur mit der Zeit bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich wieso. Und gesagt, okay, ich gebe mir 5 Jahre. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber... Und es hat nach 4 Jahre und 10 Monaten geklappt.
Hallo.
Hey.
Hallo.
Mir war eigentlich immer schon klar, dass ich ein Kind möchte. Ja. Und so richtig konkret wurde das, als ich so um die 30 war. 29 vielleicht. Wir haben uns kennengelernt über meine Seite, über Familyship. Er war so einer der ersten Männer, die sich angemeldet haben.
Christine Wagner wurde 1982 geboren und arbeitete bisher als Ärztin im Schichtdienst in einer chirurgischen Rettungsstelle. Gerade ist sie in eine allgemeinmedizinische Praxis gewechselt. Ende 2011 hat sie zusammen mit ihrer damaligen Freundin Miriam Förster FamilyShip.org gegründet. Eine Online-Plattform für Co-Parenting.
Wir haben das für uns gegründet und wir haben einen schwulen Mann gesucht. Wir waren ein lesbisches Paar.
Auf der Plattform können Frauen und Männer miteinander in Kontakt kommen, die eine Familie auf freundschaftlicher Basis gründen wollen. Ursprünglich war das Angebot für Homosexuelle gedacht, die ansonsten kaum eine Chance haben, Kinder zu bekommen.
Da haben sie immer mehr Heteros angemeldet und wir haben uns schon gewundert, was wollen die denn eigentlich bei uns? Was soll das denn? Das haben wir gar nicht verstanden. Und nach wurde uns klar, dass es eben sehr viele Menschen gibt und also fast eine halbe Generation, die Single ist, um die 40 und einen Kinderwunsch hat.
In den USA oder in Großbritannien ist Co-Parenting schon länger gefragt. Und zwar vor allem bei Heteros. Die amerikanische Plattform Modemily etwa hat rund 20.000 Mitglieder. 80% davon sind heterosexuell. In Deutschland sind solche Angebote für alternative Familienformen noch relativ neu. Aber auch hier ist die Nachfrage groß. Die beiden Anbieter FamilyShip.org und CoEltern.de haben zusammen rund 10.000 Mitglieder. Wie viele Kinder aus ihnen bisher hervorgegangen sind, ist unbekannt. Es wird keine Statistik geführt.
Ich glaube, es gibt viele Menschen, die das nicht so gut können, Langzeitbeziehungen, Liebesbeziehungen zu führen und die immer wieder Partnerschaften haben, die einfach nur ein paar Jahre halten. Und ich wollte eigentlich das Kind ja auch in der Beziehung haben, also eigentlich auch eher eine klassische Konstellation. Und als ich dann Single war, hatte ich den Kinderwunsch natürlich trotzdem und habe dann gedacht, ach Mensch, es geht doch auch als Single, wir sind ja trotzdem zu zweit immer noch. Da ist bei mir so der Sprung passiert, so Elternschaft und Partnerschaft zu trennen überhaupt.
In Deutschland wird jede dritte Ehe geschieden. Von den Trennungen betroffen sind auch hunderttausende minderjährige Kinder. Die Idee, Liebe und Kinder haben zu trennen, erscheint gar nicht so abwegig.
Ich glaube, dass die Beziehung zum Kind die entscheidende Qualität ist für die Entwicklung. Ich finde aber, dass Männer und Frauen einen unterschiedlichen Zugang haben auf Kinder. So, und ich glaube auch, dass ein Mensch sich fragt, woher, von wem er abstammt. Und dann fand ich das eigentlich ganz praktisch, einen Vater zu haben. So, das ist ja alles in einem dann und ist ja auch eine Bezugsperson, die das Kind wirklich liebt. Und von daher perfekt, ein Vater, perfekt.
Laut einer Umfrage der Zeitschrift Eltern unter 18- bis 30-Jährigen ist eine feste Beziehung für 74% eine sehr wichtige Voraussetzung, um eine Familie zu gründen.
Was soll man da sagen? Es gibt denn so, ist es egoistisch oder ist es Carsharing? Also ganz ehrlich, was ist daran, egoistisch ein Kind haben zu wollen oder egoistischer als bei anderen Menschen? Ja, es ist halt nicht passiert, sondern wir haben es wirklich gewollt. Und sie ist in ein Umfeld gekommen, in dem die Grundvoraussetzungen, glaube ich, recht gut sind.
Christine und Gianni haben das geteilte Sorgerecht und die Abmachung, sich die Betreuung von Mila gleichberechtigt zu teilen. Von juristischer Seite gibt es keine Probleme. Sie sind schließlich Mutter und Vater. Und von Liebe steht im Gesetz kein Wort.
Wir waren eh zu zweit, da stellte sich die Frage dann nicht mit mehr Elternschaft und so. Das hätten wir vorher, hatten wir das überlegt, als wir noch zu dritt waren. Das fanden wir sehr schade, dass das nicht möglich ist. Und das wäre auch schwierig geworden, weil sowohl Gianni als auch meine Ex-Freundin das Sorgerecht haben wollten.
Im kanadischen Bundesstaat British Columbia können seit 2013 für ein Kind bis zu 4 Eltern offiziell in die Geburtsurkunde eingetragen werden. Voraussetzung dafür ist ein Vertrag, der vor der Zeugung zwischen den Beteiligten geschlossen wird. In Deutschland geht das nicht.
Es ist Pionierarbeit. Wir sind zu dritt oder manchmal zu viert in Konstellationen, die normalerweise 2 Plätze hatten. Also es ist ein bisschen wie Reise nach Jerusalem oder Reise nach Rom.
Auch für Regenbogenfamilien gilt also, die rechtlichen Grundlagen sind nicht auf dem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung.
Eigentlich sollte das Gegenteil sein. Wir bezahlen die Abgeordneten, damit sie Visionen für eine Gesellschaft, sozusagen die eine rechtliche Form geben, für was das Mann hat das Gefühl, es könnte morgen passieren.
Der Deutsche Juristentag hat das schon gefordert, die Mehrelternschaft und auch, dass Samenspender aus der Grauzone rauskommen, dass das besser geregelt wird. Und es ist ja oft sehr wegweisend für die zukünftige Gesetzgebung.
Man braucht sehr viel Geduld. Man braucht ungefähr, wenn es schwierig ist, 3 bis 4 Jahre, bis sich die Lage beruhigt. Und man sollte in dieser Familie sich sehr engagieren. Ich habe jeden Tag gekocht. Ich habe jeden Tag das Frühstück gemacht, weil ich eine Praxis hatte, ging das leichter für mich zu organisieren. Ich bin dann nachts zur Apotheke oder ich bin tagsüber dann da geblieben, wenn sie krank war. Nach ungefähr 3,5 Jahren sagte mir Katharina, Wolfgang, ich liebe dich nicht, aber ich finde es praktisch, dass du da bist.
Übrigens, das Wort Familie leitet sich aus dem lateinischen Famulus ab. Das bedeutet Diener.
Patchwork ist nichts, was, wenn es einmal gut läuft, immer gut läuft. Genauso wenig ist es etwas, wenn es einmal schlecht läuft, dass es immer schlecht läuft. Patchwork ist etwas, was wirklich ganz lebendig ist und ganz viel Arbeit bedeutet. Und ich glaube, deutlich mehr Arbeit als eine klassische Familie bedeutet, weil man viel mehr Interessen unter einen Hut bekommen muss.
Ja, dass man halt bereit ist, Kompromisse einzugehen und sich immer wieder aufeinander einzulassen. Das gilt ja auch für jede andere Beziehung.
Was ich wirklich gelernt habe, ist, mich selbst zurückzunehmen. Was ich gelernt habe, ist, mich manchmal einfach nur einzufühlen in die andere Seite. Ob das jetzt mein Mann ist, ob es seine Kinder sind, ob es seine Ex ist, dass ich mich einfach ab und zu mal frage, wie würde ich handeln oder wie würde ich das jetzt empfinden, wenn ich die andere Person wäre.
Ich würde allen Paaren wirklich einen ganz guten Ratschlag geben. Versucht euch nicht mit irgendwelchen Spielchen auseinanderzunehmen, sondern seid erstmal eine Säule. Wenn man selber als Paar eine Säule ist, da ist niemand dazwischen zu funken.
Was ich ganz fantastisch finde an einer Patchwork-Familie, ein Mann, der sich um seine Kinder kümmert, der kümmert sich auch um mich, so wie ich mich um ihn kümmere. Also man profitiert davon, dass dieser Mann bereits eine Beziehung hatte. Es ist auch ein ganz großer Pluspunkt, wenn man als Frau keine eigenen Kinder hat. Und mit Kindern in Kontakt kommen, die bereichern ja das Leben.
Also gewusst haben wir natürlich auch nicht, wie es wird, so ein Kind zu haben. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man das noch nicht hat. Das schmeißt einfach das ganze Leben um.
Wir müssen eines wissen, egal welchen Entwurf wir wählen, jeder Entwurf hat Vor- und Nachteile und wir zahlen für jeden Entwurf einen Preis. Und jenseits aller rechtlichen Situationen oder dessen, was der Gesetzgeber vorschreibt, muss man ja das Herz eines Kindes gewinnen.
Wir versuchen, das Beste daraus zu machen.
Das war von bösen Stiefmüttern und guten Co-Vätern. Geschichten aus dem Patchwork-Glück. Von Jenny Hoch. Es sprachen Judith Engel und Viktor Neumann. Ton Bernd Friebel und Ralf Perz. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.